Guten Morgen miteinander. Ich freue mich auch für all die Begegnungen, die ich hier haben darf, schon hatte. Und ich sehe jetzt weitere Leute, wo ich mich freue nach diesem schnellen Händedruck. Ehemalige Seuzacher, ganz schön, dass sie auch da sind. Und Leute von ganz früher. Und auch die, die ganz neu da sind. Ich freue mich für alle, die da sind. Ich habe euch einen nachösterlichen Aufsteller mitgebracht. Heini hat das gesagt. Es ist etwas, ein Aufsteller, den die Jünger damals erlebt haben. Im Zusammenhang mit der Begegnung, mit dem Auferstandenen. Und das Spannende ist, was die Jünger damals an Aufsteller erlebt haben, das können Menschen auch heute noch erleben, weil der Auferstandene begegnet heute noch Menschen. Nicht nur oder nicht wie damals lieblich, sondern der Auferstandene begegnet uns heute in seinem Geist, in seinem Heiligen Geist und in seinem Wort, wo wir da in der Bibel überliefert bekommen haben. Also, ein nachösterlicher Aufsteller. Wir wollen uns jetzt überraschen lassen, was das heisst, was das für uns kann heissen. Und hört jetzt auf die Fortsetzung der Geschichte, die der Heini gestartet hat. Ich mache weiter ab Vers 12. Johannes 21. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Wir haben es im ersten Teil gehört von dieser Geschichte. Bei Tagesanbruch haben die Jünger so etwas erlebt wie der Fang des Lebens. Gibt es eine Fernsehsendung auf D-Max, wo sie da mit den Fischerbötenkräutern rausgehen und dann holen sie da die Fische und Krabben rein. Ich schaue manchmal so Zeug. Ist nicht sehr fantasievoll, aber es ist immer spannend, so Sachen. Fang des Lebens, nachdem sie die ganze Nacht durch vergeblich gefischt haben. Sie sind darüber sicher konsterniert gewesen, fassungslos. Nicht nur wegen dem grossen Fang, sondern wie der Stand gekommen ist. Das ist ja unglaublich. Vom Ufer her ruft ihnen eine unbekannte Person zu, dass sie ihre Netze nicht auf der rechten Seite vom Boot runterlassen. Sorry, ich meine, was ist da der Unterschied? Das sind ein Bötchen, 2 Meter vielleicht, auf dieser Seite, als auf dieser Seite. Als würde der Fisch noch dort hocken und könnte nicht drüber schwimmen. Also, was soll das? Und das Verrückte ist, sie machen es. Ich habe mich gefragt, wieso? Wahrscheinlich aus Frust. Es gibt ja manchmal so Frusterfahrungen, wo man sagen muss, jetzt kommt es überhaupt nicht mehr drauf an. Jetzt mache ich auch noch den grössten Zeich. Bringt ja eh nichts. Sofort hat sich das Netz gefüllt, sodass sie es von der Menge her nicht mehr ziehen konnten. Neuer Rekord. Es war ihnen klar, ein neuer Rekord musst du zählen. 153 Fische. Für die Hornes, die am nächsten gestanden ist zu Jesus, ist sofort klar gewesen, hey, was jetzt da abgeht. Und die Person dort, das kann nur Jesus sein. Darauf verstanden ich. Er flüstert zu Petrus. Der Petrus stürzt sich in sein Oberkleid und gumpelt ins Wasser. Warum das? Wir haben vorher aus dem Text gehört vom Heini aus der neuen Genfer Übersetzung, gell? Dort ist angemerkt, dass er ins Wasser gekumpelt ist, um schneller am Ufer zu sein. Das steht so nicht in der Bibel. Es heisst einfach, er ist ins Wasser gekumpelt. Aber es steht nicht, warum. Und es gibt zwei Versionen. Und ich habe jetzt eben genau nicht die Version für euch, wo wir vorher gehört haben. Ich bringe eine andere Version. Warum er ins Wasser gekumpelt ist. Es hat einmal mir jemand gesagt, ein alter, gestandener, frommer Mann, die Bibel ist eindeutig. Ich muss sagen, die Bibel ist oft nicht eindeutig. Es ist mehrdeutig. Die Bibel ist sehr offen, nicht so eng. Wenn sie eng ist, dann verstehen wir sie eng. Die Bibel ist sehr weit. Gibt es Aussagen, die klar sind? Das ist klar. Aber es gibt viele Sachen, die mehrdeutig sind. Also der Simon Petrus gumpelt ins Wasser. Ich sage, er taucht ab. Er hat sich offensichtlich geschämt. Er hat mit der Begegnung mit Jesus aus dem Weg gegangen. Man kann sich fragen, warum das? Wo Gottes Nähe, wo Gottes Licht, wo Gottes Herrlichkeit, wo da ja sich manifestiert hat, gewaltig, dass das unter die Haut geht, wo die Reinheit von Gott auf einen Mensch geht, auf einen Mensch fällt, einen Mensch berührt, wo Gott mit seiner Heiligkeit einen Mensch berührt, da wird er seiner eigenen Unzulänglichkeit, seinem Defizit und auch seiner inneren, dunklen, unreinen Seite da rein. Schmerzhaft, bewusst, oft verbunden mit einem schlechten Gewissen, wo ihn beschämt und ihn anklagt und von Gott ein bisschen wegtreibt. Das Problem, wo der Petrus zum Sprung ins Wasser veranlasst hat, haben vor allem aufrichtige Christen, die durch den Glauben an Jesus näher bei Gott leben. In seinem Licht wandelt. Näher bei Gott. Und darum frage ich, kennst du die Erfahrung vom Abtauchen von Gott? Ist dir die Situation vertraut, wo du dich lieber aus dem Staub machst vor Gott, als in seine Nähe zu kommen? Kennst du das? Oder rede ich nur von meinen Erfahrungen? Kennst du solche Momente, wo du über dich selber enttäuscht bist? Und dir musst eingestehen, dass du an deinen eigenen Ansprüchen scheiterst. Und immer wieder scheiterst. Kennst du das schlechte Gefühl? Im Bewusstsein, dass du als Christ nicht so bist, wie du solltest sein. Und dass du als Christ nicht das tust, was du eigentlich tun musst. Ich komme zum ersten nachösterlichen Aufsteller. Egal wie du dich fühlst. Egal ob du möchtest abtauchen vor Gott. Egal, ob du untertauchen willst. Du bist eingeladen zum Essen. Eingeladen vom Auferstandenen. Dort am Ufer, wo das Kohlenfeuer brennt, hat Jesus die Jünger empfangen und auch der Petrus ist dann wieder dabei gewesen. Zu einem reichhaltigen Morgenessen, man kann sagen zu einem Brunch, ein einfaches Morgenessen, da hat es keinen Fisch gegeben, aber da gibt es brötelten Fisch und Toast. Das ist fein. Essen wir auch daheim, so Toast und feiner Lachs drauf, herrlich. Frisch zubereitet, alles bereit von Jesus, vorbereitet, zubereitet. Und so lässt er sie alle ein, kommt her. Frühstückt. So fängt Jesus die Geschichte mit seinen Jüngern an. Kommt, esset. Der Tisch ist deckt. Aber wie haben die Jünger reagiert? Sie haben in selben Moment, wo Jesus die Einladung ausspricht, hey, kommt, esset, sind sie sich bewusst gewesen, es ist Jesus, aber keiner hat sich getraut, die haben immer noch gezittert, keiner hat sich getraut, ihn auf das Ja zu sprechen, dass er Jesus ist. Sie sind zurückhaltend gewesen. Es scheint, dass sie gezögert haben, die Einladung zum Essen anzunehmen. Jesus sagt, kommt. Sie sind nicht gekommen. Sie bleiben auf Sicherheitsabstand. Die Distanz überwindet Jesus, indem wir gelesen haben, Jesus kommt zu ihnen. Er überwindet die Distanz, indem er das Brot nimmt und den Fisch nimmt und ihnen das gibt. Jesus gibt ihnen das, was sie sich selber nicht haben können nehmen. Und ich denke, das ist auch richtig. Manchmal habe ich so das Gefühl, Christen leben in einer Mentalität, kannst du dich einfach bei Gott selber bedienen, was dir Gott beliebig ist. Du kannst nur von Gott nehmen, was er dir selber gibt. Dann kannst du es nehmen. Jesus nimmt das Brot und nimmt den Fisch und geht auf die Jünger zu und gibt ihnen das. Sie können es nicht nehmen. Jesus überwindet die Distanz und bringt es. Näher kannst du nicht mehr kommen. Das gemeinsame Essen in der Bibel ist eines der stärksten Bilder für eine intakte Gemeinschaft von Versöhnten. Gemeinsam mit anderen essen, gemeinsam mit anderen am Tisch geniessen, kannst du nur, wo du mit deinen Tischgenossen in versöhnten Beziehungen lebst. Also wenn du mit jemandem im Streit bist, dann mache ich mit dir eine Wette, gehst nicht mit dem Gott zusammen essen. Das geht nicht. Und wenn du es gleich machst, weil du halt vielleicht gleich noch unter dem gleichen Dach wohnst, sorry, dann wirst du aber das Essen nicht geniessen können. Wenn du mit deinem Partner im Streit bist und zusammen am Tisch bist, kannst du doch das Essen nicht mehr geniessen. Und vor allem wirst du nicht mehr gross reden miteinander. Es ist keine Gemeinschaft mehr. Zusammen essen ist ein Ausdruck, es ist gut zwischen uns beiden. Es ist ein Ausdruck von versöhnter Beziehung. Es ist ein Ausdruck von Frieden. Den tut man feiern, indem man zusammen miteinander essen. Und ihr Lieben, Gottes Geschichte mit seinen Jüngern, auch mit dem Simon Petrus insbesondere und auch mit uns allen, fängt an mit einem richtig gedeckten Tisch. Zu dem Jesus uns einlädt. So fängt er mit uns Menschen an, nach der Auferstehung. Er deckt den Tisch. Er lädt ein. Und er nimmt und kommt auf uns zu. Und gibt uns den Fisch. Und gibt uns das Brot. Er lädt uns ein. Eines der stärksten Indizien dafür, dass Gott mit uns Frieden gemacht hat. Das ist erfolgt. Wir dürfen am Tisch vom Auferstandenen Platz nehmen. Wir dürfen uns beschenken und bedienen lassen. Nochmal, wir dürfen nehmen und essen, weil er es uns gegeben hat. Weil er uns beschenkt hat. wie die Jünger den feinen gebratenen Fisch und das Brot dürfen nehmen und essen, so dürfen wir das Geschenk annehmen, dass Gott mit uns Frieden gemacht hat. Gott hat mit uns Frieden gemacht. Gott hat uns versöhnt. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Gott spricht uns mit dem Essen die Vergebung zu. Er möchte uns deutlich machen, ich habe nichts mehr gegen euch. Ich habe nichts mehr gegen dich. Ich habe alles für dich. Was für ein Aufsteller, den der Apostel Paulus theologisch auf den Punkt gebracht hat mit dem Wort, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete. Was für ein Aufsteller, ich frage auch für dich. Du bist vom Auferstandenen zum Essen eingeladen. Er hat zwischen uns und Gott Frieden gemacht. Ein zweiter Aufsteller. Du musst nehmen um die Liebe von Gott wetteifern. Nach dem Essen wendet sich Jesus Simon zu in einer liebevollen, seelsorgerlichen Art und fragt ihn nach seiner Liebe. Dreimal. Was in der deutschen Bibelübersetzung nicht ersichtlich ist, in dem griechischen Text wird das klar, dass Simon Petrus und Jesus von zwei verschiedenen Arten von Liebe reden. Sie reden von zwei Arten von Liebe. Von Agape und von Phileo. Agape und Phileo, im Deutsch beides Wort Liebe übersetzt. Beide Begriffe sind in der Bibel austauschbar, aber doch nicht ganz identisch. Was Jesus darunter versteht, erfahren wir aus einem Lehrgespräch, das er mit seinen Jüngern hatte, wo uns Johannes im Kapitel 15 überliefert hat. Da sagt Jesus, niemand hat größere Liebe. Da kommt das Wort Agape. Niemand hat größere Liebe, Agape, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Agape meint eine Liebe, die für den Freund das Leben hingibt. Einer, der für seinen Freund bereit ist, zu sterben, der hat Agape. Niemand hat größere Liebe, Agape, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Da kommt das Wort Phileo. Freund, Philoi. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr tut oder da ihr tut, was ich euch sage. Also die haben miteinander, tut sie etwas verbinden. Die haben eine Wertegemeinschaft miteinander. Das sind Freunde. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Jesus bezeichnet seine Jünger als Freunde. Phileo, nochmal, ist eine Liebe, die sich unter Freunden abspielt. Es geht dort um eine wechselseitige Liebe, die sich ausdrückt in gegenseitiger freundschaftlicher Zuneigung, auch in herzlicher Verbundenheit. Wichtig, die Phileo-Liebe ist nicht voraussetzungslos. Sie setzt gewisse gemeinsame Sachen voraus, wie eben gemeinsame Ideal, Wert, Vorlieben, Interesse, Aktivitäten. Phileo setzt auch voraus, eine gemeinsame Geschichte zum Beispiel oder eine gemeinsame Herkunft, wie aus der gleichen Familie. Darum hat man auch das Wort Bruderliebe, hat auch mit dieser Phileo zu tun. Freunde, die etwas miteinander teilen. Nicht voraussetzungslos, sondern es sind Sachen da, die sie verbinden miteinander. Das ist Phileo. Agape geht jetzt aber weiter. Ich habe es gesagt, Agape ist für Jesus der, der bereit ist, sein Leben herzugeben. Für seine Freunde. Wir hören an anderen Stellen von Jesus im Neuen Testament, dass die Agape sogar so weit geht, dass sie bereit ist, nicht nur für den Freund, sondern für den Feind das Leben zu geben.
Agape ist selbstlos, ist voraussetzungslos. Agape liebt den anderen nicht, weil er liebenswert ist. Er liebt ihn um der Liebe willen und ist bereit, das Leben zu geben. Und jetzt, genau nach dieser Agape-Liebe, fragt Jesus in seiner ersten Frage die Simon. Und zwar, ob er ihn mehr liebt mit dieser Agape im Vergleich zu den anderen. Spannend. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Also, Jesus will vom Simon wissen, liebst du mich so, dass du bereit bist, dein Leben herzugeben für mich? Und liebst du die Liebe mehr als die anderen von deinen Kollegen? Ich muss sagen, die Frage nach dem Liebesvergleich trifft den Richtigen. Man findet den Petrus auch gerade im Johannesevangelium als der, der immer wieder seine Wettrennen gemacht hat mit den anderen. Der sich immer wieder verglichen hat, der um die Liebe von Jesus mit den anderen gewetteifert hat. Beispiele, wo die Jünger mal eine Krise hatten mit Jesus. Das heisst, sie haben alle wollen Jesus verlassen. Der Petrus stellt sich aufs Podest mit einem gewaltigen Jesus-Bekenntnis. Ich stehe zu dir. Du bist der Herr. Und Jesus den geringsten Sklavendienst im Haus übernommen hat und angefangen hat, drehen an den Jüngern die Füße zu waschen. Keiner hat aufbegehrt. Aber der Petrus, Herr, das kannst du nicht tun. Da bist du für so etwas, das geht nicht. Da bist du viel zu gross. Wo Jesus verhaftet worden ist, ist der Simon der Petrus der Erste gewesen, der sich mit seinem Schwert für Jesus zur Wehr gesetzt hat. Auf Kosten vom Ohr, den er am anderen abgehauen hat. Der Simon ist einfach voraus. Und dann, wo er zusammen mit dem Johannes die Nachricht gehört hat, nach dem Tod, dass der Leichnam von Jesus weggenommen worden ist, weggekommen ist, macht er mit dem Johannes ein Wettrennen. Kennt ihr die Stelle? Wer zuerst beim Grab ist? Vergleich. Ich kenne das ein bisschen. Wenn ich auf meinem Rennvelo hocke, dann habe ich es auch nicht so gerne, wenn mich andere überholen. Dann fange ich an, dann merke ich so ein bisschen den Wettkämpfer, oder? Der Petrus hat das offenbar ganz stark gehabt. Er macht mit dem Johannes ein Rennen und der Johannes war ein schnellerer Läufer gewesen. Er war schnell beim Grab gewesen. Aber die Ziellinie ist im Grab. Als der Petrus dann auch am Grab angekommen ist, hat er gesagt, du, das Ziel ist drin und geht als erstes rein. Also der Petrus wieder gewonnen. Er war auf der Best. Ein Winner. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Bei dieser Frage vom Vergleich bezüglich der Agape-Liebe weicht der grosse Wetteiferer für die Sache von Jesus aus und antwortet mit einem ausweichenden: Ja, du weißt, dass ich dir Freund bin. Jesus fragt nach der Agape-Liebe. Hey, bist du bereit, dein Leben zu geben für mich? Und er sagt, Jesus, du weißt, ich bin dein Freund. Er weicht aus. Aber Jesus lässt nicht locker, er fragt ihn nochmal nach der Agape. Simon, Johannes, liebst du mich? Demmal kommt kein Liebesvergleich mehr, sondern Jesus fragt ihn einfach, ob er ihn überhaupt lieb hat. Ob er überhaupt bereit ist, sein Leben für Jesus hinzugeben. Agape. Ich frage jetzt nur noch das, nicht mehr im Vergleich. Jesus kommt ihm da entgegen. Aber auch die zweite Agape-Frage kann der Petrus nur mit der Phileo-Antwort geben. Herr, du weißt doch, dass ich dir Freund bin. Er gibt ihm nicht wirklich die Antwort. Und bei der dritten und letzten Frage, das ist ganz spannend, kommt ihm Jesus entgegen. Er fragt nicht mehr nach der Agape. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Philein. Also mit anderen Worten, Simon, Petrus, bist du mir gegenüber ein Freund? Bist du mir als Freund zugeneigt? Hast du mich als Freund gern? bist du mit mir als Freund herzlich verbunden? Wir lesen im Text, Simon wird traurig. Ein Déjà-vu. Wahrscheinlich das Kohlenfeuer brennt noch vom Morgenessen. In dieser Situation fragt ihn Jesus dreimal nach seiner Liebe. Und der Petrus hat in dem Moment müssen wahrscheinlich schmerzhaft an das Kohlenfeuer erinnert, ist er an das Kohlenfeuer erinnert worden, hier im Hof vom Hohen Priester, wo er Jesus dreimal kalt verleugnet hat. Nachdem er ihm beim letzten gemeinsamen Abendessen von allen anderen in einer masslosen Selbstüberschätzung geschworen hat, Jesus, Jesus, mein Leben will ich für dich lassen. Agape. Total masslos, wie der Simon sich da selbst überschätzt hat und zu Fall gekommen ist. Jetzt ist er noch nicht einmal mehr in der Lage, die Liebe, die parat ist, für den Freund zu sterben, dem zu versprechen, der für ihn gestorben ist. Er ist nicht mehr in der Lage. Die Einsicht tut weh. Und schaut, zugleich lässt Jesus ihn wissen, du musst das Versprechen nicht mehr machen. Du musst das Versprechen nicht mehr machen. Ich frage dich jetzt einfach nur nach deiner Freundschaft. Und das geht mir. Und das Geschenk nimmt Simon an, im Wissen, dass er Gott nichts mehr vormachen muss. Im Wissen, jetzt muss ich nicht mehr um die Liebe wetteifern. Ich muss die Liebe niemandem mehr beweisen. Ich muss sie auch nicht mehr Gott beweisen. Gott, du kennst mich durch und durch. Ich muss nichts mehr beweisen. Du weißt es, wie es da innen aussieht. Der Simon Petrus erkennt, ich bin von Gott geliebt, so wie ich bin. Ich bin vom Auferstandenen geliebt, so wie ich bin. Er, der für mich gestorben ist, bietet mir seine Freundschaft an. Und in dieser Freundschaft darf ich mit ihm verbunden sein. Jesus macht die Freundschaft mit dem Petrus da fest. Es geht um die Freundschaft und das langt. Freundschaft mit dem, der sein Leben für dich hat. Musst nicht mehr um Gottes Liebe eifern. Gott hat dich lieb, so wie du bist. Um Jesu Willen. Dritter Punkt, dritter Aufsteller. Wir kommen schon auf die Ziellinie bald. Auf sein dreimaliges Versprechen oder Commitment von der Freundschaft mit Jesus, hat Simon von Jesus eine dreimalige Beauftragung bekommen. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe und dann wieder Weide, hüte meine Lämmer oder Schafe. Dreimal. Das Weiden und Füttern, aber auch das Hüten und Bewachen von den Lämmern und von den Schafen ist ein Bild und steht für die Wortverkündigung und die Leitungsaufgabe in der Gemeinde, wo existenziell für die Gemeinde, für die Kirche ist. Und für den wichtigen geistlichen Dienst berufte und verstandene mit dem Simon, ein ehemaliger Leader, der als Führungsperson und als Vorbild kläglich geschittert ist. Man muss fragen, kommt das gut, was da der Auferstandene macht? Eins ist klar, wenn Jesus den Simon wieder beauftragt, Gott zu dienen, wird sein Leben enorm bedeutungsvoll. Für Gott und für seinen Dienst. Von Gott, für die Ausbreitung von seinem Reich gefragt sie, braucht sie. Also ist eine unglaubliche Perspektive, wo da in sein Leben hinkommt. Aber nochmal, kommt das gut, dass Jesus einen kompletten Versager wieder in Dienst nimmt? In erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen haben Loyalitätsverweigerer und Gescheiterte keine Chance. die werden gerade ausgesiebt. Da musst du noch nicht mal in der obersten Führungsetage von der CSC, irgendwann wirst du einfach ausgesiebt. Das ist vorbei. Da ist der Ruf ramponiert, das ist einfach vorbei. Das ist keine Chance mehr. Auch in etlichen Freikirchen will man sich die Hände mit denen, die versagt haben, nicht verschmutzen. Ich kenne einen Freikirchenverband, ich sage jetzt nicht, welcher das ist, sonst verschreckt er noch. Ein Freikirchenverband, unter deren die Regel gilt, dass ein gescheiterter Pastor aufgrund von seiner Vorbildfunktion nicht mehr wählbar ist. Man geht das Risiko ein, ich kann es verstehen. Ich muss sagen, Jesus geht das Risiko ein. Alle seine Anhänger und sein innerster Kern mitsamt den 12 Jüngern sind gescheitert. Sie haben ihn verlassen. Sie haben ihm ihre Loyalität verweigert und trotzdem wagt er es mit ihnen. Und ich muss sagen, wenn man einmal vom Wirtschaftsunternehmen redet, von einem erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen, die alle aussieben, die versagt haben, das Christentum ist heute mit seinen 2,3 Milliarden Anhängern weltweit zum erfolgreichsten Unternehmen gewachsen. Mit Versager. Das ist speziell. Mit Versager. Gott rehabilitiert den Unvermögenden. Das ist die gute Botschaft. Gott rehabilitiert den Unvermögenden. Der Auferstandene setzte Simon Petrus wieder in Dienst von Gott ein. Unser Scheitern kann die Berufung von Gott nicht hinfällig machen. Ich sage das nochmal. Unser Scheitern kann die Berufung von Gott nicht hinfällig machen. Was für ein Aufsteller. Gott ruft uns. Egal, wie viel das in deinem Leben an Schrägem und an Falschem passiert ist. Egal, wie viele Brüche das in deinem Leben passiert sind. Du darfst auch als Versager Gott dienen. Denn der Auferstandene hat dich dazu berufen und ermächtigt. Hinter dieser Einsetzung steht der Auferstandene, der seine Berufung nicht widerruft. Ich kann nur sagen, ich möchte die Gemeinde Niederruhr fest ermutigen, dass ihr diese Berufung seht unter euch, unter euch in der Mitte und dieser Berufung nicht im Weg steht von Menschen, sondern sie fördert, Mut macht fürs Einsetzen. Ich komme zum letzten Punkt. Aufsteller, du wirst es bis ins Ziel schaffen. Als du jünger warst, gütertest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Jesus zeichnet da das Leben von Simon Petrus im Zeitraffer. Jugend, Alter, Sterben. Jesus macht da deutlich, dass das ganze Leben von jung bis alt an einem Reifeprozess und letztlich an einem Sterbeprozess unterliegt. Nur das Problem ist, wenn wir jung sind, dann sehen wir das noch nicht so. Dann ist uns doch die Welt offen. Ich mag mich erinnern, ich war einmal jung. Hey, dann ist dir die Welt offen. Mit x-tausend Optionen, was du alles mit der Welt kannst machen, sie liegt dir zu verfüßen. Was du mit deinem Leben kannst machen, was du mit dem Glauben kannst machen. Hey, es ist dir alles offen und darum tust du dich auch selber gürten. Du tust selber entscheiden, wie du das Leben willst gestalten und wie du das Leben kannst entfalten. Mit der Ausbildung, die wir hier haben. Hey, dir ist die Welt offen. Und du bist frei zum Entscheiden. Und wenn du mit Gott lebst, dann bittest du Gott auch um seinen Segen für deine Entscheidungen. Und Gott ist so gnädig und tut dich segnen in deinen Entscheidungen. Du gehörtest dich selber und Gott segnet dich. Das ist die Jugend. Aber irgendwann mit zunehmendem Alter, auch Glaubensalter, realisiert mir, dass wir uns selber verändern. dass sich das Leben um uns herum verändert und vieles, was uns wichtig war, verliert irgendwo Bedeutung. Wir werden in unserem Glauben an Gott wie geläutert und da fängt an, einiges abzufallen, was nicht verhebt, was nicht trägt. Und wir werden vielleicht dann auf Wege geführt, die uns nicht gefallen im Alter. Wege, wo wir nicht gehen wollen, die schwierig sind. Und wir müssen dann vielleicht mehr und mehr erfahren, wie unser Lebenshorizont und unser Wirkungsbereich immer kleiner wird. Immer enger wird. Schlussendlich bist du im Altersheim nur noch in einem Zimmerli. Da hast du nur noch ein kleines Bültli, das du anhocken kannst. Und das Bett, und es ist nichts mehr um. Vielleicht noch ein paar Bücher im Gestell, die du nicht mehr lesen kannst, weil du es nicht mehr verstehst. Wird kleiner der Lebens- und Wirkungsbereich und du machst die Erfahrung, du vermagst immer weniger und bist immer mehr auf Hilfe angewiesen. Das ist ein Sterbeprozess, der im Alter sehr weh kann tun. Der Auferstandene lässt Simon wissen, dass sein Leben im Märtyrium enden wird. Spannend, dass sein Leben zu Ende geht, weil Simon Petrus um Jesu willen sterben wird. Agape. Ganz am Schluss von seinem Leben passiert es gleich. Es ist ein schwerer Weg, wo Gott ihn führt. Aber Simon darf wissen, nicht er muss es machen. Ein anderer wird mich gürten. Er wird es machen. Was ich muss machen, ist nur die Hände aufheben. Dann macht er es. Mehr muss ich nicht machen. Nimm den nachösterlichen Aufsteller mit. Du wirst es bis an dein Ende schaffen. Denn der Auferstandene dreht dich ins Ziel. Du darfst einfach deine Hände zu Gott hier ausstrecken. Er wird dich gürten. Er wird es tun. Er wird dich ins Ziel hineinführen und hineinbringen. Dazu schauen wir jetzt zum Schluss nochmal einen kurzen Film an. Wir sehen in diesem Film einen 400 Meter Halbfinallauf an der Olympiade in Barcelona 1992. Im Zentrum von dem 400 Meter Halbfinallauf steht der erfolgreiche britische Läufer Derek Redmond. Er ist angetreten als Medaillenfavorit. Ganz ein schneller Läufer. 150 Meter nach dem Start zwickt es ihm den Oberschenkel. Muskelfaserriss. Und mit brutalen Schmerzen bricht er zusammen mit einer gerissenen Sehne. Während die anderen Läufer am Ziel zurennen. Er richtet sich wieder auf und versucht humpelnd dem Ziel entgegenzugehen. Da sehen wir, wie plötzlich im Hintergrund einer der Zuschauer ist durch die Sicherheitsschranke durchgekommen, springt ihm nach und erreicht ihn auf dieser Bahn humpelnd. Die Securitas-Leute, die wollen ihn davon abhalten, mehrmals, und er weist ab. Er nimmt ihn und stützt ihn und läuft mit ihm gegen das Ziel zu. Die Person, das war sein eigener Vater. Und der Redmond, der Läufer, stützt sich auf ihn. Und der Vater führt ihn ins Ziel. Schauen wir den Film noch kurz an. Als Bild, was der Auferstandene macht, wenn er uns heimbringt, ins Ziel.